Guten Tag.
Ho, 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 ho.
Hallihallo. Zur Weihnachtsausgabe von Nerd Array. Herzlich willkommen. Für dieses Jahr wollen wir auch noch eine Aufnahme machen. Eine letzte. Und wir haben auch nichts vorbereitet. Also eigentlich auch nicht besser wie sonst. Und
ja.
Und nein. Und wollen einfach heute, ja, nee, wir haben einen ersten Punkt, den wir sonst immer nie befüllen konnten, das ist Feedback. Und zwar hat uns diesmal der Philipp geschrieben, dass er uns gratuliert zu diesem Podcast und er hört das regelmäßig oder er hört es im Radio und er gibt uns einfach mal den Hinweis, dass Patrick wegen geringer Lautstärke nicht zu hören ist und Nils wegen seiner tiefen Radiostimme und Hall auch ein bisschen schwieriger. Aber es kann auch an seiner Anlage liegen. Ja. Weiß er nicht. Wir gucken da mal drauf und
Nils ist schuld.
Nils,
ich bin schuld.
Ja, Nils ist tatsächlich ein bisschen tief an Stimme, aber das werden wir das nächste Mal fixen.
Ich lasse mich operieren.
Ja.
Nein, genau. Ich werde mal mein Interface prüfen.
Ja. Werden wir dann irgendwie mal.
Genau.
In Angriff nehmen, dass wir da mal gleiche Lautstärken alle haben. Aber sonst sagt er, er findet es erstaunlich unterhaltsam und auch interessant, uns zuzuhören. Und er wird definitiv weitere Folgen anhören. Und mit der Reichweitenangst hat er gedacht, das ist unsere Angst wegen der Reichweite zum Podcast. ja, aber das war ein kleiner Joke hier drin. Also Reichweitenangst haben wir nicht. Wir versuchen einfach erstmal unsere Reichweite zu vergrößern, aber wir haben erstaunlicherweise. Also vielen Dank erstmal für ein Feedback und wir werden dran arbeiten, Philipp. Ja, das war zu dem. Und wir wollten heute eigentlich so ein bisschen über unser Jahresrückblick, Rückblick machen und uns über die Projekte unterhalten, die wir so gebaut oder wo wir involviert werden, waren, einfach mal aufzählen und was ist denn der persönliche Highlight dieses Jahr? Das können wir ja mal machen. Übrigens, heute ist die 10. Sendung, habe ich gesehen.
Ja, habe ich das mir auch eingefallen. Quasi Jubiläum.
Ja, 10.
Sendung. Ist ja schon verrückt.
Ja.
Ja. Zweite Jubiläum dieses Jahr. Das erste haben wir schon verpennt.
Keiner hat einen Kuchen gemacht?
Nee, keiner hat dir einen Kuchen geschickt. Ah. Uns ist ja schlecht, ist ja falsch, ist ja dir. Nee, und jetzt ist aber Jubiläum 10. Folge.
Ja.
Sehr cool.
Genau. Ja, dann können wir ja mal über so ein paar Projekte sprechen. Patrick, willst du mal anfangen?
Wer will anfangen, Patrick?
Ja, Patrick, fang doch mal an.
Hast du überhaupt was gemacht dieses Jahr?
Ihr werdet es nicht glauben, ich musste echt tatsächlich heute Mittag darüber überlegen, ja. Was habe ich eigentlich dieses Jahr gemacht?
Ja.
Dann war ein gutes Jahr.
Ja.
Ja, oder irgendwie ein Tiefschlaf.
Ja, genau.
Aber ich habe ja wirklich das erste halbe Jahr damit verbracht, diese Testabdeckungsmessung auf die Beine zu stellen.
Ja.
Was natürlich auch dann tatsächlich mein persönliches Highlight ist, weil das ja jetzt tatsächlich relativ gut läuft. Ich hatte
ja, du hast tolle Kunden.
Neue, ne? Ja, ich hatte eine tolle Kunden, die tatsächlich einige Sachen mir geholfen haben, rauszufinden, was noch nicht so sauber läuft und was man besser machen kann. Und es wird von Version zu Version stabiler. Ich habe auch jetzt neue Feature-Wünsche bekommen, wo ich niemals dran gedacht hätte, die ich aber sau cool finde und die nächstes Jahr dann mal mit beachtet werden.
Ja.
Dann hatte ich so eine kleine Extrudermaschine mal zu machen. Das war ein schöne kleine Aufgabe bei einer netten kleinen Firma in der Nähe von Nürnberg.
Mhm.
Und dann meine generischen Tape-Anlagen, die man auch immer wieder machen mussten, als ich auch festgestellt hatte, dass das Konzept tatsächlich funktioniert bei dem Kunden. Und jetzt zum Schluss, wo man im Halbleiterbereich unterwegs ist, was auch sehr spannend ist, weil es eine ganz neue Arbeitsweise ist, da auch mal im Reinraum zu sitzen. Das ist irgendwas, ja, muss ich nicht jeden Tag haben, ist aber mal sehr interessant, das mal so mitzubekommen, wie das da abläuft und was man alles anziehen muss und wie lange das alles dauert, bis man dann da schlussendlich ist.
Naja, vor allen Dingen mal eben schnell, also im Reinraum befindet sich ja nicht die Schaltanlage.
Nee, da steht nur die Maschine.
Und, genau. Und das heißt, antüdeln, abtüdeln, wieder rein, wieder raus. Ich kenne das, ja. Das ist nicht so schön. Ja.
Das heißt, es ist aber nach der Inbetriebnahme kein Reinraum mehr.
Doch, doch, da darfst du.
durch Schleusen und.
Musst du immer wieder rein und raus und musst dich dann anziehen.
Ausziehen,
ja. Das ist schon. Ja, klar. Aber durch die Remote-Sachen ist das ja schon ganz angenehm. Dass, man hat ja oben dann auch irgendwie einen Anschluss und den.
Ja, die hatten wir ja noch nicht. Wir haben da tatsächlich einen gereinigten Laptop mit reingenommen.
Ja.
Mit dem ging das dann, aber mit Daten hin und her kopieren, du hast ja dann auch, weil das Netzwerk noch nicht richtig stand, weil es eine nagelneue Halle ist.
Ja.
Und dann mussten wir das eben wirklich komplett uns irgendwie organisieren. Es geht schon, aber es ist alles etwas langsamer wie sonst.
Ja.
Aber was heißt gereinigter Laptop? Wie wird, also...
Ja,
oder hatten die im Unternehmen einen, der quasi einmal richtig gereinigt wurde und dann dort vor Ort stand?
Ja, da in der Schleuse kannst du dann mit so Tüchern das ganze Zeug abwischen und
ach so.
Und dann noch abpusten lassen und dann ist das so halbwegs okay. Also die sind wirklich, also so sauber war der Laptop schon lange nicht mehr.
Ja, das glaube ich. Nee, ich stelle mir das halt schwer vor, weil die Lüfter und so ja doch irgendwie wirklich Dreck ansetzen, ne?
Ja.
Und ich dachte jetzt, dass man da dass die irgendwie einen haben, der quasi nie aus diesem Raum rauskommt. Und man dann irgendwie nur über USB-Sticks oder so da rankommt. Aber okay.
Solche haben die auch, die nochmal mehr gereinigt sind, ja.
Ja.
Und das hat mich schon dieses ganze Jahr schon ganz schön drastisch beschäftigt. Also auch die letzten 3 Monate war ich mit dem ganzen Zeug gut unterwegs, sodass ich jetzt in meinen Winterschlaf verfalle, sage ich jetzt mal. Ich habe mich auch abgemeldet, habe gesagt, ich wünsche euch allen einen erholsamen Winterschlaf, ich bin da raus.
Und was war, also wenn du drüber reden darfst, ist ja immer so ein bisschen bei Programmieren fraglich, was war so die programmiertechnische Herausforderung bei den Themen?
Die ist ja relativ simpel. Das war eher dann die ganze Geschichte auf die Pipelines zu bringen und das mit dem Azure DevOps auf die Reihe zu kriegen. Programmiertechnisch ist das nicht der Riesenaufwand. Der findet an anderer Stelle statt. Da ist der Prozess, mit dem ich nichts zu tun habe. Der ist wirklich absolut Hightech. Und da blicke ich, denke ich, auch nicht durch, was da passiert. Das ist irgendwas, wo ich sage, nein, keine Ahnung.
Und für dich war jetzt das Automatisieren von irgendwelchen, oder greifst du dazwischen rein oder in die Prozesse irgendwas?
Ja, wir sorgen hauptsächlich für den Transport von den Halbleitermaterial.
Ja, okay. Also wirklich klassische Automatisierungsaufgabe jetzt
rein, genau.
Dann raus, genau. Dann drauf
und das, achten. Und das so mit der Kommunikation dann von oben, also auch dieses Architekturkonzept, wie das dann funktioniert, damit wir eben da relativ einfach die Sachen umstecken können. Und das hat dann schon gut funktioniert. Also dass du halt wirklich diese Hardware und funktionale Schicht komplett getrennt hast voneinander, das ist wirklich gut, das funktioniert und haben wir jetzt auch festgestellt bei den Erweiterungen, dass wir da schon jetzt sehr stabil sind, wenn man Fehler oder Änderungen macht, wenn man Fehler behebt oder Änderungen macht, das haut eigentlich gut hin.
Ja.
Top. Und das denke ich taugt schon, also das ist so mein kleines Applikationshighlight und meine Code Coverage ist natürlich mein persönliches kleines Baby, was ich jetzt hoffentlich dann noch ein bisschen verbessern kann und das dann vielleicht nächstes Jahr noch ein paar mehr Kunden gibt, die sich dafür interessieren und die das umsetzen wollen.
Ja. Das ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Code Coverage, das ist gerade, also wenn du alleine dran arbeitest, weiß ich immer halt eben nicht, ob man es unbedingt braucht. Aber so fremden Code zu beurteilen, dafür ist das wahrscheinlich eine wichtige Sache. Also die ich den, um da rein zu, ja, was wird da wirklich abgearbeitet an Zeilen, ne? Und gehst du da überall durch und sowas alles, das ist natürlich recht nett. Für mich, weil ich weiß noch nicht, ob die Automatisierungstechnik soweit ist, dass wirklich das Werkzeug so anzuwenden, oder finde da ein Umdenken statt und die rennen dir die Türen ein.
Ich habe jetzt, denke ich, dieses klassische Problem, dass es noch zu wenige wissen, dass es das gibt.
Mhm.
Also zum Teil ist es schon so, dass es noch nicht, dass die meisten noch nichts damit anfangen können.
Ja.
Und ich glaube, man muss das noch ein bisschen auch herausbringen, dass es ja für einen Software-Validierungsprozess draußen durchaus Vorteile bringen kann, wenn man eine gewisse Testtiefe nachweisen kann. Wenn du eine Maschine verkaufen willst, das trifft natürlich jetzt nicht ein Großteil der Kunden, ganz klar.
Hm.
Aber vielleicht den einen oder anderen, ich schätze mal gerade in dem Bereich, wo vielleicht dann doch eine sichere Softwarelösung interessant ist, könnte ich mir das schon vorstellen.
Bei so Seal-Dingern, ne?
Ja, das oder halt einfach Medizinbereich. Wo du also halt, gerade wenn du ein Update machst, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine neue Funktion eingebaut und hier habe ich einen Zettel, auf dem ich nachweisen kann, ich habe da diese Funktion auch getestet. Also ich behaupte es nicht nur, sondern ich habe nochmal einen Zettel, einen anderen, der auch sagt, ja, der Test ist da durchgekommen. Hm. Einfach um diesen Prozess ein bisschen zu beschleunigen und auch zu sagen, ey, ich habe da einen Zettel, wo es draufsteht.
Hm.
Und natürlich auch, wir hatten zum Beispiel ein gutes Beispiel bei einem Kunden, der kam dann die E-Mail, ja, deine Testabdeckungsmessung ist falsch. Der müsste da unten eigentlich auch durchkommen. Und dann habe ich mir das angeguckt, aber gedacht, kann ja sein, dass noch irgendwo ein Fehler drin ist. Und es war interessanterweise, ich zähle ja die Zeit, wie oft dass er durch die Zeile durchgekommen ist.
Ja.
Jetzt stand er in der ersten Zeile, es waren zwei If-Abfragen hintereinander. Und da stand jeweils nach der If-Abfrage eine 1 drin, also er ist da durch die If-Abfragen durchgekommen. Und bei der zweiten war ein Return.
Ja. Also ist halt rausgesprungen und in die dritte Zeile
nicht auch weiterarbeiten.
Nee, weil er nie reingegangen ist.
Und das Return ist halt nicht weiter aufgefallen. Ich habe gesagt, nee, aber da ist das Return. Und genau für sowas ist das ja da.
Ja.
Dass ich solche Sachen eben dann live sehen kann. Ah ja, okay, mein Test ist zwar so weit gekommen, aber ich habe keinen Test, der mir abbildet, dass ich eben über das Return springe. Also ist genau das aufgedeckt worden, was man eigentlich haben will. Ich will sehen, wo komme ich nicht hin. Und das fand ich dann schon ganz cool. Ich dachte, geil, Volltreffer, jetzt haben wir was gezeigt. Ja, genau das ist der Punkt, wo man es braucht.
Sowas. Ja.
Und da muss man halt dann ganz viel Marketing machen, ganz viel das jetzt rausposaunen und dass die Welt weiß, da gibt's was.
Ja, das war so neuen Themen ja immer der Fall, ne? Wird erst mal überlegt, ist das überhaupt sinnvoll? Und erst wenn man wirklich zeigen kann, ja, ist es, wie du sagst, muss man das über Marketing in die Welt bringen, ja.
Genau, und da bin ich ja leider noch ein bisschen in den totalen Kinderschuhen. Und das versuche ich jetzt dann demnächst irgendwann mal nach dem Urlaub. Setzen wir uns dann ran.
Ja.
Und dann probieren wir das mal aus, ein bisschen weiter zu streuen, das ganze Thema.
Ja, sehr schön. Was für dich das Highlight, Nils? Was hast du Schönes gebaut?
Ich habe privat sehr wenig. Habe ich so gut wie gar nicht programmiert, glaube ich. Oder habe ich an meinem Auto habe ich nichts mehr gemacht an der Applikation zum Laden und Starten und Stoppen des Ladvorgangs so. Was ich aber mal gemacht habe, ist, ich tracke die Ladevorgänge mit und sehe tatsächlich, dass der Akku sich verändert. Mhm. Das erkennt man wirklich nach, wie lange habe ich denn das Auto jetzt? 2 Jahre fast? sieht man auch tatsächlich, dass die Ladekurve sich anders verhält. Momentan tut sie gar nichts, weil das Auto irgendwie nicht will, keine Ahnung. Mal gucken. Damit ist, das wird sich morgen zeigen. Nee, aber da habe ich sonst nichts mehr dran gemacht. Technisch habe ich mich ganz viel mit OBCUA beschäftigt und habe da eine Applikation gebaut, die quasi die Hardware, auf der sie läuft, überwacht. Also IOs wie einige Systemparameter, wie Auslastung, Temperatur, Smart Settings und so weiter, Speicherbelegung, und diese dann über OPC-UA quasi an einen angebundenen OPC-UA-Server kommuniziert oder an alle UA-Server, die dort angebunden sind. Das war ein ganz cooles Projekt, weil das ja im Prinzip die Hardware, egal was da draufsteckt, scannt und dann alle Alarme oder Fehler auswertet und textuell bestimmt, was das Problem ist und das dann halt lesbar als Alarm an irgendwelche Alarmsysteme gibt. Das war ein ziemlich spannendes Thema, wie ich fand. Genau. Und das zweite Thema war ein für uns im Schiffbau noch sehr neues Thema, in der Prozessindustrie doch eigentlich schon sehr, ich sag mal, schon länger bekannt. Wie weit es verbreitet ist, weiß ich gar nicht genau. Das ist MTP, Module Type Package. Wird im Schiffbau jetzt immer interessanter oder immer mehr. Gibt's eine, ja, wie soll man sagen, eine Richtlinie? Nee, wie sagt man, eine?
Ein Guideline. Ein
Standard. Standard. Ja. Guideline. Ja. Die, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, Automation ML, E-Classes, und noch ein paar andere Normen quasi zusammenpackt und daraus diese MTP-Richtlinie beschreibt. Da habe ich mich ein bisschen mit befasst. Das ist noch ein sehr frisches Thema, weil die Norm noch nicht fertig ist oder fand ich auch, oder nicht, ist ja keine Norm. Die Richtlinie nicht fertig ist, die ist gerade noch extrem am Wachsen oder am sich verändern.
Wofür verwendet man das dann?
Genau, das ist, also im Prinzip beschreibe ich in diesem MTP, das ist eine Datei, ein XML-Format, in dem ich beschreibe, welche Komponenten meine Anlage beinhält und welche Services. Also das heißt, was kann ich denn mit diesem Ding tun? Verglichen wir das immer gerne mit einem Druckertreiber. Das heißt, ein übergeordnetes System, SCADA-System zum Beispiel, kann diesen Treiber, dieses MTP-File installieren und da steht dann halt drin, dass es zum Beispiel den Service Drucken gibt und das reicht halt aus, erstmal für SCADA-System diesen Service zu kennen und wenn er den ausführt, dann wird über, oh, wie heißt die Norm denn noch, mit der Snake Machine?
OMAC,
genau. Ja. Mhm. PackML, OMAC, State Machine, ja, wird dann quasi dieser Service oder die Prozedur gestartet. Und in der MTP auch beschrieben sind dann halt die einzelnen Komponenten, die auch eine Statusmaschine haben, auch über OMAC definiert natürlich. Genau, die lade ich quasi in ein übergeordnetes System und kann dann einzelne Module bedienen. In der Prozessautomatisierung nehmen wir immer gerne den Vergleich von so einer Pillenfertigung. Das heißt, ich habe irgendwie einen Mischer, dann habe ich eine Beförderungs- oder eine Dosierungsmaschine, dann habe ich eine Pillenpressmaschine und hinten kommen die Pille raus. Ne? So, und wenn ich jetzt aber dazwischen noch irgendeinen Prozess haben will oder am Ende noch verpacken will, kann ich am Ende einfach die Verpackungsmaschine dran machen, an das übergeordnete System diese MTP-Datei von diesem Modul importieren und dann einfach über die Services und über Rezepthandling quasi das definieren, was die genau machen soll und dann wird das einfach gemacht.
Sind dann die Services vordefiniert oder können die beliebig heißen? Also dass sie
die können beliebig Zeichen heißen.
Haben können.
Ah, okay. Nee, die können beliebig heißen. Das definiert der, der die MTP-Datei beschreibt, wie die heißt.
Das heißt, sie tauchen dann einfach nur auf und ich weiß, ah ja, es ist jetzt ein Service drucken, es ist ein Service verpacken, erfüllen. Es ist ein Service fahr nach links.
Ja, heizen, kühlen, was auch immer.
Ah, okay.
Mhm. Genau. Im Schiffbau ist es natürlich so, dass ich jetzt nicht im fahrenden Betrieb das Schiff auseinandernehme und dann einen Prozess neu reinstecke.
Nicht?
Sehr, nee, selten der Fall. Ne, gibt's bestimmt auch irgendwelche, keine Ahnung, Schiffe, die hier die Fische fangen zum Beispiel. Keine Ahnung, ob es da Möglichkeiten gibt, Systeme zu erweitern oder so. Keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht. Aber im Schiffbau ist es eigentlich so, dass sie durch diese Beschreibungsdatei die Inbetriebnahmen verkürzen wollen. Das heißt, im übergeordneten System, das ist halt meist ein anderer Hersteller wie die Subsysteme und oder die untergeordneten Systeme, die Steuerungshersteller, die Steuerungsaufgabe umsetzen, so. Und da ist dann gefordert oder, naja, das will man halt nutzen, um zu sagen, okay, exportiere mir von deiner Steuerung ein MTP-File, schick das nachher bei der Inbetriebnahme dem SCADA-Hersteller, der importiert das und dadurch habe ich sofortige, hundertprozentige Kommunikation zu meinem Steuerungsdevice. Ich muss nicht mit Excel-Tabellen irgendwelche Adressen austauschen und mich dann prügeln, ob bei 0 anfangen zu zählen richtiger ist als bei 1 und was mein Bit-Offset ist und diesen ganzen Schnickschnack, den es da gibt, den muss ich nicht mehr tun, weil das steht einfach alles in der MTP-Datei und kann importiert werden. Ja, und dadurch ist quasi, bleibt auch das Know-how, wie ein System oder wie so ein Modul zu bedienen ist, bleibt natürlich dann beim Hersteller. Und dadurch, dass es halt diesen Service gibt, kann der SCADA-Hersteller das einfach importieren und weiß, okay, da gibt's jetzt den Service befüllen und ich muss nicht wissen, welches Ventil ich aufmache, sondern das ist halt beschrieben in dem Service, der auf der Steuerung dann abläuft. Ja, also ich muss nicht ganz so viel austauschen zwischen den Herstellern. Genau, da habe ich die ersten, oder wir, ich muss, also Sven war dann natürlich auch immer irgendwie mit involviert, sitzen in einem Büro, aber da habe ich so die erste, ja, bei uns so die ersten Ideen integriert, den ersten Prototypen gebaut, wie das aussehen kann. War viel unterwegs, haben das vorgestellt, wie das aussehen kann, was man damit machen kann. Genau, das war ein sehr interessantes und durchwachsenes Thema, weil so Norm oder Richtlinien lesen ist, kennt glaube ich jeder Automatisierer, ist jetzt nicht die schönste Arbeit.
Nee, es ist ziemlich anstrengend.
Genau, ja, man muss dann anfangen, baut sich selbst ein Bild zusammen, was dann aber irgendwie doch wieder Diskussionsbedarf hat und es ist viel Interpretation und das ist wirklich, ist anstrengend, aber hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Ja, vor allem, wenn es nachher funktioniert.
Genau, also wir hatten echt Vorstellungen, wo es echt, rauen durch die Bühnen will ich nicht sagen, aber wo dann echt danach die Leute kamen, oh, das ist ja cool, dass das so geil funktioniert und also das hat schon Spaß gemacht, ja. Genau. Ja, und das größte Thema war...
Das ist tatsächlich auch so ein Thema, was wir jetzt im letzten Vierteljahr ähnlich hatten, also nicht im Schiffsbau, aber eben da, du hast also quasi diese Vakuumsteuerung, die Funktion zur Verfügung stellt, wie Vakuum ziehen, belüften, ne, mach da die Tür auf, mach da dies, was das SCADA-System quasi weiß. Das heißt, die geben uns diese Befehle, was wir machen sollen. Und gleichzeitig haben sie diese Roboter, die dann ja auch irgendwas machen sollen. Und da ist eben genau dieses Problem, wie du sagst, jetzt musst du dir jede Schnittstelle anschauen, weil es dieses MTP da nicht gibt. Und wenn du da quasi sagen würdest, ah ja, okay, jeder Hersteller baut jetzt eine Datei zusammen, ich gebe da quasi rein, was das Vakuumsystem kann, der Roboterhersteller sagt, was er kann und schickt die denen alle und die bauen daraufhin ihre Sachen auf, wäre natürlich schon eine starke Vereinfachung.
Ja, genau.
Ja, und du kannst den, noch einen weiteren Roboter oder was auch immer hinstellen, ja, richtig, genau. und der handelt dann was anderes oder ja, du kriegst eine an oder du kriegst ein anderen Vakuumhersteller, der jetzt, weiß ich, eine andere Vakuumpumpe liefert, die aber die gleiche Schnittstelle haben soll, ne?
Ja.
Also das heißt, die Basis ist immer dieses MTP und das kann man ja schön weit treiben und am Ende ist auch diese OMAG-Geschichte ist denn das SCADA-System diese Batch-Verarbeitung unterstützen muss, ne? Nach ISA 88 heißt das ja, dieses, genau. Dieses Zeug, dass man das denn so Rezepte schreiben kann. Und das ist aber in der Prozessindustrie, ja. Sprich jetzt, also ich kenne das jetzt aus der, auch wenn du da über Reinsraum sprichst, in der Pharmaindustrie ist das so der Standard, ne? Also Rezepte zusammenbauen und dann diese Befehle eben halt weitergeben und da habe ich mir früher ganz schön alles abgebrochen, das einzuhalten, weil die Schnittstellen ist zwar ISO 88 oder ISA 88 hieß das, aber diese Statusmaschinen dahin, das war nicht so definiert. Ne? Man hatte da irgendwelche Schnittstellen, die man dann bedienen musste, aber hat denn keiner so richtig beschrieben oder ich habe es nicht verstanden, kann auch sein. Und,
wahrscheinlich letzter
Ja. Weil das war dann eben schon schwierig, aber jetzt hast du so ein es ist ja kein Protokoll, sondern eine beschreibende Sprache dazwischen, die das regelt, ne? Das ist schon gut. Also auf beiden Seiten.
Ja,
hört sich schon
interessant an, ja.
Ja. Ja. Ja, ja. Und Nils hat da natürlich jetzt eine schöne Aufgabe gehabt, das alles zu durchparsen, so ein XML-Format und dann die richtigen Templates anzulegen. Und das ist natürlich nachher eine schöne Sache anzusehen, wenn so ein Template-Ding dann sich immer zusammenbaut, so Code-Generierung macht und sowas. Also das ist ganz nett, dass am Ende da viel Arbeit abgenommen wird, ja.
Ja,
ich habe ja sogar, also ich habe ja nicht nur die PLC-Projekt nachher zusammengebaut oder den Rahmen dafür hergestellt, sondern ich habe halt auch im MTP ist halt auch beschrieben, welches Objekt auf der HMI wo zu liegen hat und mit wem es verbunden ist, was für eine E-Class-Nummer dahinter steckt, was für ein Typ, ist es ein Ventil, ist es ein Behälter oder ein Sensor, mit der monitort werden soll oder. Also da sind dann so ein paar Objekte. Und die Riesenherausforderung nachher war eigentlich, also A, zu überlegen, wie baue ich diesen Rahmen zusammen, dass es für den Kunden maximal viel Arbeit abnimmt. Und das zweite war aber, einen Webserver herzustellen, der die HMI schon anzeigt. Und das war ein bisschen tricky. Aber hat am Ende funktioniert. Das heißt, wenn du so eine MTP-Datei importiert hast, hattest du auf der Steuerung eine laufende Applikation mit der Schnittstelle und einen laufenden Webserver mit der HMI. Das war schon eine ganz coole Sache eigentlich. Ja, hat echt, also auch, ich habe auch viel geflucht, muss man auch sagen. Aber das tue ich immer gerne mal, wenn es eine halbe Stunde nicht so läuft, wie ich will. Aber schlussendlich war das echt ein cooles Ding, ja. Genau. Ja, und da werden wir wahrscheinlich auch, da wird es hoffentlich auch weitergehen. Und mal gucken. Bin ich gespannt, wie es da weitergeht vor allem.
Jo.
Ja, und der dritte Teil, ich glaube, den wollte Sven mal beschreiben. Das habe ich mit Sven auch zusammen gemacht.
Ja, genau.
Von berichten. Und ich rätsch da mit rein, wenn es.
Genau. Ja, das ist eigentlich bei mir Projekte waren, ja, ist viel Meetings und so weiter. Da schafft man nicht sehr viel, aber so ein paar Sachen sind natürlich die man sich vornimmt und dann irgendwie versucht umzusetzen. So private Geschichten sind einmal gewesen, dass ich mir so ein bisschen mit Sockets Programmierung auseinandergesetzt habe, weil das ist immer so ein heiliges Ding. Es ist immer nicht so nicht so einfach, sag ich mal. Und dann sagt, ja, musst eine Library für haben und bla bla. Und hab mir das immer so ein bisschen angeguckt. Und in habe mir so in der Home Automation jetzt mal angeschaut, wie sprechen die Geräte so untereinander. Die haben meistens eine REST-API und wie macht man das jetzt mit der SPS jetzt, ne? Und da habe ich einfach die Socket-Programmierung direkt mal genommen und habe mir die HTTP-Requests einfach selber in Text zusammengebaut und dann auf die Antwort gewartet, die dann gepasst. Und siehe da, das geht, ne? Also man man kann das alles irgendwie durch Dokumentation ausprobieren und so weiter, kommt man da ans Ziel und kriegt auch so eine ganze REST-API irgendwie programmiert, auch in auf der PLC-Welt. Und das war jetzt eher die Aufgabe von so Home-Automation-Zeugs, was ich ganz gut fand. Und dann habe ich nochmal versucht, so ein richtiges Protokoll umzusetzen. Nennt sich Open Sound Control. Fand ich ganz interessant, weil das wir haben ja so eine auf unserer Steuerung so eine Struktur an Variablen, die eigentlich so ein Tree oder quasi so ein Baum darstellen, eine Struktur, wo man direkt auf Variablen zugreifen kann, lesen und schreiben. Und das ist quasi wie so ein Pfadname. Und Open Sound Control basiert auf sowas, ne? Also das heißt, ich gebe da einen Pfad an und dann gebe ich einen Wert hinten mit so einem Befehl. Und das ist ein UDP-Protokoll, was sehr einfach gestrickt ist. Und das habe ich dann auch dann umgesetzt. Allerdings nicht in PLC direkt geschrieben, könnte man auch tun. Aber da habe ich natürlich C mitgenommen, weil da mit Socket programmieren ist da doch ein bisschen ja effektiver, sag ich mal.
Zügiger, ja.
Ja.
Ja, vor allem wenn es um UDP geht, da muss der echt
ja, und da
schon gut hinterher sein.
Genau, und da war denn also der Buffer, den musste dann auswerten und dann diese Strukturen verteilen und sowas alles und musste dann was an den Socket binden. Das war schon sehr erfahrungsreich, aber das war eher so privat. Konnten wir dann auch, ich weiß nicht, wir hatten dann noch einen Hackathon bei uns in der Firma, da haben wir dann über sind das 12, nicht 24 Stunden, 24 Stunden, ja. Haben wir dann über Nacht dann ja unsere Steuerung so Home Automation fähig gemacht mit eine Designerin hatten wir im Team, dann so SPS-Programmierer waren wir Nils hat dann die Oberfläche gebaut und da sind dann schon so kleine Widgets draus entstanden und so. Das war auch ein schickes Projekt und haben wir dann da vorgestellt. Also was da in 24 Stunden aus dem Boden gestampft worden ist mit so kleines Team, war schon nett anzusehen.
Ja, das war nachher wirklich ein konfigurierbares sag mal, ja, wir haben uns hauptsächlich mit Lichtern und so Lampenzeug beschäftigt.
Ja.
Das konntest du wirklich konfigurieren. Also du konntest mit einem Lernprojekt anfangen, konntest dann sagen, ich füge jetzt einen hinzu, hast halt da die Adressen angegeben und das war schon echt lustig.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Und auch Alexa mit eingebunden?
Nee, das hätten wir. Also
Siri. Dann Siri. Also.
Ja. Ja, aber das haben wir nicht gemacht. Nee. Aber das hätte man noch tun können. Also wir hatten einen Kollegen dort, der auf den Hackathon, der hat wirklich mit Sprachassistenten gebaut, der wirklich Befehle entgegengenommen hat. Wie hätten wir denn da einbinden können, ja. Das wär, aber das war ein freier, also war kein Assistent, der nach draußen gegangen ist, sondern der wirklich lokal lief. Das war ganz interessant. Auf so einem Raspberry Pi hat er den da implementiert. Auch ein nettes Ding, ja. Das sind ganz tolle Projekte, die wir da so mal durchgegangen sind. Ja, das war dann so eher so ja private und Spaßprojekte, aber so ein richtiges Projekt, da habe ich mich dann mit Simulation auseinandergesetzt. 3D Simulation und habe dann unsere Steuerung praktisch in die Game Engine, also Connection in die Game Engine reingemacht und dann solche physischen Prozesse mit richtiger Physik wieder zurück auf die IOs gemappt. Da haben wir dann so einen schönen Fahrsimulator gebaut. Mit, was haben wir denn da, Power-Management-System und Anforderungen, also wie so ein Schiff also wirklich zu steuern ist, haben wir so simuliert. Und das Gute daran war eben, dass das Programm selber wirklich die Entwicklungsumgebung so, wie du jetzt ein Projekt entwickeln müsstest, in der wenn du auf eine richtige Schiffsautomation gehst, auch machen musst. Also das heißt, du siehst da keinen Unterschied, ob du jetzt einen Simulator da dran hast oder ob du ein echtes Schiff programmierst. Und das wäre eigentlich so, was ich mir in Zukunft vorstelle, dass das viel mehr Leute machen und dass man solche Werkzeuge irgendwie an die Hand kriegt. Ne? Das wäre schon schön. Und da habe ich so ein bisschen generischer eben halt diese Sachen mit in die Game Engine eingebaut. Und ja, das sind dann eben halt Technologien, die muss man sich dann erstmal aneignen. Und für was Neues bin ich immer gern zu haben. Und das hat auch recht Spaß gemacht, ja. Ein schönes Projekt, haben wir viel Lob für bekommen. Und ist auch gut bei den Kunden angekommen. Wir haben da unsere neue Hardware vorgestellt auf diesen Demonstrator, sag ich mal, mit der Simulation. Ja, das war schickes Projekt. Also von der Pike auf komplett durchgeplant mit den Leuten, die da umzu notwendig sind, Messebauer und so weiter, der das Möbel gebaut hat. Ja, das war ein nices Projekt, ja.
Waren da noch irgendwie 8 oder 9 Displays drin?
Genau.
Dann altes Steuerungssystem, neues Steuerungssystem, was halt wirklich auch verdrahtet ist. Dann ein riesen Simulationssystem, was dann versteckt in dem Korpus war und das ist dann noch alles verdrahtet und ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, wenn so ein Messemodell gebaut wird, Platz ist da halt nicht. Und das war halt schon ein recht großes Teil, was dann auch auseinandergebaut werden muss. Und jetzt wird's ja nicht, wie viele Drähte hatten wir?
Ich weiß nicht, es waren 17 mal 16
Stecker.
Ja, 16
Polig. Also 16 Polig.
Genau.
Das wird ja nicht verdrahten, jedes Mal auf der Messe, ne? Also haben wir da so Harting-Stecker genommen und haben die noch ineinander steckbar gemacht und das war schon, ja, war schon in allen Richtungen hin waren da Herausforderungen, ja.
Ja.
War schon cool. Dann noch so Ideen entwickelt für HMI mit diesem Open Bridge, was wir da als Template haben. Ja, war ein cooles Projekt eigentlich.
Ja.
Und ist auch echt schick geworden.
Ich sehe schon, wir müssen mal zusammen was umsetzen.
Ja. Ja, da habe ich, da würde ich jetzt auch gerne mal einen Cliffhanger für die News einbauen. Ihr wisst da zwar noch nichts von, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, in der nächsten Sendung, also nächstes Jahr sprechen wir mal darüber. Wir wollen jetzt mal gemeinsam als SBS Nerd Array, ne, wollen wir die Automatisierung mal revolutionieren, sag ich. Und da werden wir dann einfach mal ein Thema ansprechen, wie das aussehen könnte. Und Nils und ich hatten auch eine längere Fahrt, da haben wir auch noch darüber philosophiert und ich würde das einfach mal in die Welt rausblasen, weil ich habe festgestellt, wenn ich das nicht tue, bleiben solche Ideen einfach liegen. Ja. Und es wird irgendwann anders umgesetzt oder irgendjemand kommt auch auf die Idee und ich denke, wir sollten das einfach mal in die Welt rausblasen und damit starten und dann würde ich sagen, das sollten wir uns in der nächsten Folge anhören, was da denn auf die Automatisierung zukommt. Wir sagen euch das.
Definieren also.
Ja, genau. Wir werden mal sehen. Und Was haben wir noch als News? Das Weihnachtsfest fällt auf den 24. dieses Jahr, habe ich gesehen.
Und ist schon bald, also.
Ja, genau.
Ab morgen in Panik ausbrechen, bitte. Kauft ihr schon alle Weihnachtsgeschenke?
Ja. Ich ja.
Ich auch. Ich muss ja. Nee, eins muss ich doch kaufen
irgendwie. Ihr seid so Streber.
Nee.
Ja, ich muss auch noch eins kaufen.
Ja. Aber das. Ich
hab sogar schon alles gepackt.
Oh. Ja, siehst du.
Ich brauche wirklich, ich muss noch eins kaufen. Für mein liebes Patenkind, Grüße. Ja, der hört zu.
Ja.
Und
live?
Nee. Nee, der. Das wäre, da müsste ich lauter reden, der wohnt 400 Kilometer entfernt.
Oh.
Nee, genau, aber das muss ich noch kaufen und dann geht das auch direkt auf den Postweg. Morgen und dann sind die.
Das kommt nicht mehr an.
So.
Auf dem Postweg?
Jojo.
Tja, vielleicht.
Vielleicht.
Schick lieber eine Brieftaube.
Sonst kriegt er zu Silvester die arme Brieftaube. Briefkranich vielleicht. Nee, ist auch zu schwer. Doch, das kommt noch an. Ich bin da zuversichtlich.
Tja.
Wenn nicht, Entschuldigung schon mal.
Ja. Sonst haben wir nichts mehr zu vermelden, glaube ich.
Doch, ich habe noch eine Frage. Habt ihr gute Vorsätze fürs neue Jahr?
Natürlich.
Aber du verrätst nicht welche.
Nö.
Ja.
Also gar keine?
Ich muss, also ich schon, ich müsste wieder in alter Form kommen.
Oh je.
Also.
Das liegt aber schon das ganze Jahr.
Ich hätte statt einem Vorsatz hätte ich einen Ansatz.
Ein Ansatz, ja, okay.
Ja, einen starken Bauchansatz.
Ja, genau.
An dem willst du arbeiten.
Ja.
Ja, da hilft Bier.
Nee, weniger arbeiten, mehr Geld verdienen, Glück, Gold, was man halt so braucht.
Ja.
Bisschen okay. Gesundheit könnte man auch noch gebrauchen.
Das ist die Hauptsache.
Ja.
Und bleiben.
Das dann hat sein Glück und Gold auch nichts.
Richtig.
Jo.
Wenn ich einen Weihnachtsmann erwische, dann speich ich in den Keller.
Ja.
Meinst du, das bringt dir was?
Ja, Geschenke.
Der hat die alle dabei.
Ja.
Und viele Kinder, du darfst da nie wieder raus. Jetzt hast du es ja gesagt, ne? Wenn der Weihnachtsmann ist, warum bist du schuld?
Oh, oh. Das kann gefährlich werden.
Hm. Es gibt Dörfer, ne? Da scheinen echt so böse Kinder zu wohnen. Die stellen sogar Schilder auf, wo das draufsteht. Achtung, Kinder.
Ja.
Ja.
Hab ich schon mal gesehen.
Sei auf der Hut. Ja.
Ja, gut. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Jahr. Wir wünschen denn unseren Hörern ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und
erholsamen Winterschlaf.
Erholsamen Winter, ja genau. Und wir hören uns dann nächstes Jahr wieder, wo wir denn unsere Revolutions anpreisen. Vielleicht machen wir
eine Revolutionstheorie.
Ja. Und mal sehen, was da weiterhin geht. Natürlich wollen wir nächstes Jahr auch wieder ein paar Folgen aufnehmen. Ich hoffe, das klappt alles terminlich und so weiter. Und ja, bleibt uns gewogen und hört immer mal wieder rein.
Empfehlt uns.
Genau, Feedback bitte
an gibt uns Feedback.
info@nerdarray.de Ich musste eben drauf gucken, wie die Adresse noch hieß.
Ja, das musst du beim Ad machen.
Ach so.
info@.
Ja.
Ja, genau.
Da.
Ja, oder Social Media haben wir hätten wir noch anzubieten.
Ja. Ich sehe gerade, da ist ja jetzt noch ein X. Da ist ja kein Twitter mehr, da heißt ja jetzt X.
Nein, das heißt schon länger X. Twitter.
Ja, ja.
Da.
Naja. Und ja, Facebook hast du auch.
Facebook haben wir auch.
Und ja, sonst E-Mail, genau. Sehr
ja,
gut.
Also am besten dann, ja, kommt's an. Kommt's auf jeden Fall an.
Ja. Und ja, von mir aus denn alles Gute und schöne Zeit.
Das auch.
Genau. Bis dahin. Macht's gut.
Jawohl.
Tschüss.
Frohes Fest.
Bis nächstes Jahr. Tschüss.
Jo.